Bei Josua geht es ja um die Einnahme und die Verteilung des verheißenen Landes. Geistlich gesehen, das Alte Testament ist ja ein Bilderbuch für uns, geistlich gesehen spricht das Buch Josua, wie wir ein siegreiches christliches Leben leben können. Ein Leben, das beherrscht ist und dominiert ist, erfüllt ist vom Heiligen Geist. Wir kennen das Bild. Israel war versklavt in Ägypten. Und dann sind sie durch das Blut des Lammes, das den Zorn Gottes abgewandt hat von ihnen, konnten sie ausziehen aus der Sklaverei in Ägypten und sind erlöst worden. Genauso wie wir erlöst worden sind aus der Sklaverei der Sünde. Wir erlöst worden sind von der Welt, für die Ägypten ein Bild ist. Von dieser Versklavung, wo wir getrieben waren von unseren eigenen sündigen Impulsen, wo wir getrennt waren von Gott, sind wir erlöst worden, auch durch das Blut eines Lammes, Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Jesus, der für uns unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz. Und dann ist Israel durch das Rote Meer hindurchgegangen. In dem Meer sind sie getauft worden, identifiziert worden mit ihrem Leiter Mose, wie wir im Korintherbrief lesen. Das ist ein Bild für unsere Taufe, in der wir identifiziert wurden mit unserem Leiter, mit Jesus. Und dann ist Israel an den Sinai gekommen und dort haben sie das Wort Gottes empfangen, die Gebote, das Gesetz. Und wenn wir uns bekehrt haben, war für uns wahrscheinlich das erste Mal, wo wir begonnen haben, die Bibel zu verstehen. Also wir sind gerettet, wir sind getauft, wir haben Gottes Wort. Und dann sehen wir diese Wüstenzeit. Wüste, die Zeit der Prüfung, wo dieser Glaube geprüft wird. Und diese Wüstenzeit hätte eigentlich nur sehr kurz dauern sollen. Aber wir wissen, dass es durch Unglauben, dadurch, dass sie Gottes Wort nicht vertraut haben, dass sie ihm nicht gehorcht haben, dass es zu einer Wanderung wurde von 40 Jahren, so eine lange Ehrenrunde. Der Wüste, wo sie sich zurückgesehnt haben nach dem alten Leben, nach Ägypten, nach der Welt, nach dem alten Lebensstil. Das ist ein Bild für uns, für einen fleischlich dominierten Christen, wenn wir so sagen wollen. Ein Christ, der noch dominiert ist von seiner sündigen Natur, von seiner alten. Ja, das bezeichnen wir als Fleisch. Wir könnten sagen, der Nachlass unseres alten Menschen, von diesem Menschen, der wir waren, bevor wir zu Jesus Christus gekommen sind mit seinen alten Prägungen. So ein fleischlicher Christ, der ist erlöst durch das Lamm, hat Anteil an dem göttlichen Leben. Und dieses Leben, dieses göttliche Leben, was in uns ist, Jesu Leben, das durch den Heiligen Geist in uns ist, das ist stärker als unser Fleisch oder als unsere sündige Natur. Das ist ein besiegter Feind. Aber diese Christen, die leben in selbstgewählter Armut, unter der Herrschaft eines eigentlich besiegten Feindes. Und es ist ein miserables Leben. Es ist ein Leben, das voll ist mit Kompromissen. Ich will so meinen alten Lebensstil noch nicht ganz loslassen. Noch immer so ein bisschen mit der Sünde spielen. Vielleicht die Grenzen austesten. Hey, wie viel kann ich saufen, ohne besoffen zu sein? Oder Internetseiten zu besuchen, cool zu sein vor den Freunden. Doch noch so ein bisschen bei den Partys abhängen, bisschen rumflirten. Ist Beziehung vielleicht, die ich habe, die nicht ganz okay ist, aber die nicht ganz loslassen zu wollen. Und so das Leben eines fleischlich beherrschten Christen. Sehr miserables Leben, ein Leben voll Gebundenheiten und Sünden und Menschenfurcht, auch dieses Selbstvertrauen, dieses Vertrauen auf eigene Kraft prägt das Leben eines solchen Menschen. Und das macht keinen Spaß, weil du bist ständig überführt, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Du fühlst dich ständig überführt und du bist auch unzufrieden, weil du weißt, dass du eigentlich anders leben könntest. Nämlich frei davon, von diesen Zwängen und von dieser Selbstsucht. Und siegreich in den Versuchungen. Und du siehst vielleicht andere Christen, die diese Freude haben vom Herrn und die diesen Frieden haben vom Herrn und diese Zuversicht haben in ihrer Beziehung mit ihm, die so erfüllt sind in der Beziehung mit Jesus Christus. Und du bist es nicht. Und es ist frustrierend. Und es ist wegen Ungehorsam. Mangel an Gehorsam und Vertrauen und Hingabe. Das war das, was die alte Generation aus dem verheißenen Land draußen gehalten hat. Deswegen sind die in der Wüste da rumgelaufen. Gott hätte dir das verheißene Land gegeben, das ist sein Plan, aber du wählst das Leben in der Wüste. Aber jetzt ist dieses Volk an diese Grenze gekommen hier, an den Jordan, an die Grenze zum verheißenen Land. Und wir haben jetzt eine neue Generation und einen neuen Leiter, nämlich Josua. Und wir wissen, der Name Josua ist derselbe Name wie im Alten Testament, im Neuen Testament, der Name Jesus. Jesus ist derjenige, der uns ins verheißene Land reinbringt, in dieses siegreiche Leben. Das konnten wir nicht aus eigener Kraft, durch das Fleisch, durch das Gesetz, aus eigener Anstrengung. Jesus bringt uns dorthin in das verheißene Land, in dieses Leben, dieses siegreiche Leben, überfließende Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Es ist wirklich Jesu Leben, sein Auferstehungsleben, das er in uns und durch uns leben möchte. Und ich glaube, dass das die Erfahrung ist, von der Jesus gesprochen hat, wo er gesagt hat in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das verheißene Land für uns. Ist ein Land, das nicht ohne Kämpfe ist, aber ist ein siegreiches, ein überwindendes, ein überfließendes Leben inmitten dieser Kämpfe. Mitten von dem Auf und Ab unseres Lebens. Und heute werden wir sehen, diesen Übergang von der Wüste in das verheißene Land. Diesen Übergang von dem Eigenleben zu seinem Leben, zu Jesu Leben. Wir werden den Zug durch den Jordan sehen. Haben wir eigentlich eine weitere Taufe, ne? Bildlich gesprochen. Weitere Taufe, wo wir uns selbst sterben und identifizieren mit Jesus, eine völlige Hingabe und dann mit ihm auferstehen zu neuem Leben. Davon spricht der Taufe immer. Das ist, wie wir von einem fleischlichen Wüstenchristen zu einem überfließenden Leben im Heiligen Geist kommen. Das ist dafür unerlässlich, dass wir diese Taufe haben. Wir könnten auch sagen, diese zweite Taufe ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn ich glaube, dass diese Erfahrung der Kraft Gottes, wo wir zugerüstet werden, um seine Zeugen zu sein, dass das das Resultat ist einer Ganzhingabe, wo wir uns dem Heiligen Geist ausliefern, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben und wo wir ihm ganz vertrauen und uns ganz von ihm beherrschen lassen. Genauso wie die neue Geburt, Gottes Reaktion ist auf unsere Bekehrung. Ich persönlich bin immer mehr davon überzeugt, dass wenn die Evangelikalen von diesem siegreichen Leben in Jesus sprechen und dem ausgetauschten Leben, dass sie eigentlich über dieselbe Erfahrung sprechen wie die Pfingstler, wenn sie sagen, die Taufe im Heiligen Geist. Weil das ist letztlich das Leben, das beherrscht ist und zugerüstet ist durch den Heiligen Geist in uns. Und das passiert immer dann, wenn Menschen sagen, weniger von mir und mehr von dir, weniger von meinem Leben und mehr von deinem Leben, das ist, was ich will. Ich will mehr von deinem Leben. Nichts anderes ist eigentlich diese Zurüstung durch den Heiligen Geist. Mehr von seinem Leben. Vers 1, da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schittim. Kein guter Name in Englisch, gell? Das Dorf. Da macht sie sich auf, brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israel, dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Also, hier ist das Volk jetzt an dem Jordan. Es ist im Frühjahr. Der Jordan hat Hochwasser, ein breiter Fluss, das Hochwasser führt. Also eigentlich ein ziemlich unmögliches Ding. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass wir hier ein Volk haben von 2 bis 3 Millionen Menschen, wie bringt man die über einen, stellt euch den Rhein vor, wenn nur Hochwasser ist, wie bringt man die über so einen Fluss? Und das ist das erste Prinzip. Und was wir hier sehen können, dass es unmöglich ist, ein siegreiches Leben aus eigener Kraft zu leben. Es ist unmöglich, dorthin zu kommen, in das verheißene Land, aus eigener Kraft. Da muss irgendwas passieren. Da muss irgendwas Übernatürliches passieren. Und es geschah, Vers 2, nach Ablauf von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein, ihr dürft euch ihr nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sagte zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Herrn, vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Was ist das Wort, was uns auffällt hier? Bundeslade, oder? Wird ständig wiederholt. Ich habe es nicht nachgezählt, aber sicher um die 10 Mal in dem ganzen Kapitel. Bundeslade, das ist das Zentrale hier. Was repräsentiert die Bundeslade? Das wissen wir auch schon. Repräsentiert Gottes Gegenwart. Das Volk war nicht allein. Gott war mit ihnen. Und das ist es. Gott erwartet nicht von uns, dass wir das Unmögliche vollbringen aus eigener Kraft. Die Frage, was ist möglich, was ist nicht möglich, das hängt von der Person ab. Je nachdem, ist relativ, oder? Was dem einen möglich ist, mag dem anderen nicht möglich sein. Also wenn wir sagen, heb einen Stein auf, der eine wird vielleicht fähig sein, es zu tun, der andere nicht. Wenn das ein Stämmer ist, der hebt vielleicht noch ein 200 Kilo Ding auf. Das ist was, was mir nicht möglich wäre. Das ist was Relatives. Es hängt von der Person ab. Aber wir wissen von Gott, dass eben nichts unmöglich ist. Gott ist nichts unmöglich. Und er ist derjenige, der mit dem Volk ist hier. Mann, ich kann mit der Versuchung nicht fertig werden. Okay, aber denkst du, Gott kann damit fertig werden? Oh, ich kann mit dieser Frau oder mit diesem Mann nicht leben, der treibt mich in den Wahnsinn. Ja, denkst du, Gott kann mit ihm leben oder mit ihr leben? Ich kann diese Person nicht lieben. Geht mir so auf den Keks. Ja, wie ist mit Gott? Denkst du, Gott kann die Person lieben? Ich kann nicht in die Mission gehen. Ich weiß nicht, ich habe überhaupt nichts und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Denkst du, Gott kann versorgen? Also Gottes Gegenwart verändert total die Perspektive hier. Und das Volk sehen wir hier, wo sie nicht länger auf die Umstände schauen, auf den reißenden Fluss und die Unmöglichkeit, vor der sie stehen, sondern sie sehen die Lade Gottes, die Gegenwart Gottes, die vor ihnen herzieht. Und ein Grund, glaube ich, warum sie den Abstand halten sollten, war, dass das ganze Volk diese Lade sehen konnte, die Jesus repräsentiert. Das ist der Schlüssel. Immer wieder wiederholt, die Lade Gottes, die Bundeslade, die ist mit ihnen. Das ist das Wesentliche hier. Und was Gott von uns erwartet, ist nicht, dass wir das Unmögliche tun. Nee, das können wir nicht. Aber er will, dass wir das uns Mögliche tun. Wir sehen hier im Vers 3, da heißt es, sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Das ist unser Teil. Und da war ein Abstand zu der Lade, einerseits die Heiligkeit Gottes, andererseits, dass alle sie sehen können, dass alle nachfolgen können. Das ist unser Teil. Wir können aufstehen und wir können nachfolgen. Es ist dann Gottes Sache, das Unmögliche dazu zu tun. Vers 7. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn er an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Oh, bleibt im Jordan stehen? Stellt euch vor, wie die Priester sich gefühlt haben. Es war ein Schritt des Glaubens, ein Schritt des Vertrauens hier, den die machen mussten. Und es ist auch so wichtig. Wenn wir Gott erfahren wollen, dann müssen wir den Schritt ins kalte Wasser machen. Das ist so. Nicht erst, wenn wir mit unseren Augen sehen, wenn wir sehen, wie das Wasser stehen bleibt. Das haben die eigentlich nie gesehen, weil das Wasser viel weiter oben stehen geblieben ist. Aber es ist ein Schritt im Glauben. Nicht erst, wenn ich sehe, wie der Herr mich versorgen wird oder wie er das machen wird oder wie er mir Sieg schenken wird in diesen Umständen, dann werde ich den Schritt machen. Nee, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Also, ich habe die Kraft, sie zu lieben. Ja, Gott hat die Kraft, mach du einen praktischen Schritt, der Liebe ausdrückt, einen liebevollen Schritt. Und dann rechne, dass er seine Kraft dazu schenkt, wo du den Schritt aus Wasser raus machst. Ich tue das, was du mir sagst, und Gott tut uns das Übernatürliche dazu, was notwendig ist. Das ist der Deal, den wir haben mit dem Herrn. Das siegreiche christliche Leben ist nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Das ganze Programm für dich ist ihm nachfolgen und ihm vertrauen. Radikaler Gehorsam und ihm vertrauen. Das ganze Programm ist er. Wir müssen die Bundeslade, wir müssen ihn sehen da vorne. Nicht so sehr die neue Erfahrung oder die Segnung oder den Sieg, den wir haben wollen, sondern er, der uns den Sieg bringt, ihn im Auge zu behalten. Und Josua sagte zu den Söhnen Israel: Tretet heran und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sagte weiter: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter, Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Das ist die richtige Perspektive hier. Die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde, ich mag das, der zieht vor euch her in den Jordan. Nun denn nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für jeden Stamm. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm sehr fern bei der Stadt Adam. Ja, ist logisch, ne? Wie ein Damm sehr fern bei der Stadt Adam. Die bei Zaretan, es reimt sich alles, das ist richtig poetisch, liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, das Tote Meer, verließ sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Also der Zug durch den Jordan. Bild für Taufe. Sind hinabgestiegen, sterben, begraben, auferstehen. Das ganze Volk zog durch den Jordan, das ganze Volk folgte ihrem Leiter Josua nach. So wie es bei uns ist. wie unser Leiter Jesus. Er war der Erste, ne? Er ist gekreuzigt worden, gestorben und er ist auferstanden. Und wir sind identifiziert mit ihm. Wir sind alle mit ihm gestorben und begraben worden und auferstanden. Schlagt auf Kapitel 6 vom Römerbrief. Da haben wir das im Neuen Testament beschrieben. Wir lesen die ersten 13 Verse hier. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme, das erferne? Wie die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf den Christus Jesu getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Da ist nicht nur was für uns passiert, als Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und begraben wurde und auferstanden ist. Da ist auch was mit uns passiert. Wir sind mit ihm gestorben, heißt es hier, mit ihm gekreuzigt. Vor 2000 Jahren, bevor wir überhaupt geboren worden sind, auf dieselbe Art und Weise, die wir nicht ganz verstehen können, ist ein bisschen mystisch alles. Aber genauso wie unsere Sünden auf Jesus gelegt wurden vor 2000 Jahren, noch bevor wir die überhaupt begangen hatten, wurden sie schon ihm zugerechnet. Aber genauso auf dieselbe Art und Weise ist, was mit uns passiert, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und als er begraben wurde, als er auferstanden ist. Das ist, was mit uns passiert, geistlich. Weil wir in ihm waren, identifiziert mit ihm. Das ist nicht nur eine Vorstellung, sondern es ist eine wirkliche geistliche, historische Tatsache. Da ist wirklich was passiert. Unser alter Mensch, heißt es hier, ist mitgekreuzigt worden mit Jesus. Der alte Mensch, diese sündige Natur, dieser von Gott autonome Mensch. Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, der von Gott autonom war und getrennt war, mit dem Verlangen gegen Gott zu rebellieren, der in Sünde gelebt hat, der unfähig war, nicht zu sündigen. Dieser Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, der wurde mitgekreuzigt mit Jesus. Der ist tot. Das ist eine Tatsache. Den gibt's nicht mehr. Der ist Vergangenheit. Heißt, ich bin nimmer derselbe wie vor meiner Bekehrung. So wichtig, dass wir das verstehen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe eine neue Geburt erlebt. Siehe, ich mache alles neu. Wir haben Gott im Herzen und wir haben eine neue Natur. Ich bin ein neuer Mensch mit ganz neuen Impulsen, der eigentlich Gott ehren will und ihm gefallen will und ihn kennen will. Und der gern so sein möchte wie Jesus, so heilig und so gerecht und so liebevoll wie er. Ich bin nimmer derselbe. Du bist nimmer derselbe wie vor deiner neuen Geburt. Und das heißt, wir müssen auch nimmer so leben, wie wir früher gelebt haben. Wir können anders leben, weil wir nicht mehr dieselben sind. Wir können anders leben, nämlich Jesus ähnlich. Du musst nimmer sündigen. Du kannst Versuchungen widerstehen. In Jesus ist dieser alte Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, mitgekreuzigt worden. Und er ist mitbegraben worden, dieser alte Mensch mit unserem alten Leben. Und dann sind wir auferstanden, als Jesus auferstanden ist, zu neuem Leben. Mein alter Mensch war ein Sklave der Sünde. Der konnte nicht widerstehen, der hatte keine Autorität. Wie gesagt, er konnte nicht sündigen. Aber als neuer Mensch habe ich die Freiheit, habe die Wahl zu widerstehen. Ich kann noch immer sündigen, wenn ich will, wenn ich wirklich will und mein Leben versauen will. Aber ich muss nicht mehr, das ist der Punkt. Ich kann anders. Ich bin immer unter dieser Autorität der Sünde und von Satan. Ich habe die Wahl. Wir haben noch das Fleisch, diesen Nachlass von dem alten Menschen. Oder wir könnten vielleicht sagen, die Geprägtheit von dem alten Menschen mit seinen eingefahrenen Pfaden und seinen sündigen Lebensangewohnheiten und Prägungen und Impulsen. Das ist noch da und das versucht mich noch. Aber ich muss dem nicht nachgeben. Wenn wir vielleicht ein bisschen weiter oben lesen, hier im Kapitel 5 im Römerbrief, Vers 17. Wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wir dürfen mitherrschen mit Jesus. Er ist auferstanden zu neuem Leben und wir sind in ihm, wir sind mit ihm identifiziert. Deswegen sind wir mit ihm mit auferstanden zu einem neuen Leben. Im Epheser 2, Vers 6 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist unsere geistliche Position, die wir heute haben in Jesus. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron im Himmel. Deswegen habe ich Autorität über Sünde. Ich darf mitherrschen mit Jesus, der in meinem Herzen wohnt. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und der uns beherrschen will und der unsere neue Autorität sein will. Und das ist das Leben, dieses Leben, das beherrscht ist von ihm. Das ist das siegreiche Leben. Das ist das überwindende Leben, dieses überfließende Leben, das ist das verheißene Land, wovon wir bildlich in Josua sprechen. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Alan Redpath in seinem Kommentar über Josua schreibt Folgendes. Er sagt, im Fleisch bin ich auf der Erde, aber im Geist bin ich im Himmel. Im Fleisch bin ich dem Teufel ausgesetzt. Im Geist bin ich bei meinem Herrn in der Herrlichkeit. Was wird mein Leben bestimmen? Mein Leib oder mein Geist? Werde ich durch mein Christenleben gehen, gebunden als Opfer dieses Leibes der Sünde und der Versuchung und der Lust? Oder werde ich im Glauben einen Platz einnehmen, wo ich geistlich mit dem Herrn Jesus bin? Wirst du dich selbst zum Opfer machen durch das Fleisch oder wirst du dich erobern lassen von dem Heiligen Geist? Gehen wir zurück zu Josua. Wir machen weiter im Kapitel 4. Es geschah, als die ganze Nation vollständig durch den Jordan gezogen war. Da sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, einen Mann für jeden Stamm und gebiete ihnen Folgendes. Hebt auch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, 12 Steine auf. Bringt sie mit euch hinüber und legt sie in den Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er aus den Söhnen Israel eingesetzt hatte, je einen Mann für jeden Stamm. Und Josua sagte zu ihnen, geht hinüber vor der Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt euch jeder einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, damit dies ein Zeichen in eurer Mitte sei. Wenn eure Kinder künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann sollt ihr ihnen sagen, das Wasser des Jordan wurde vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten. Bei ihrem Durchzug durch den Jordan wurde das Wasser des Jordan abgeschnitten. Und diese Steine sollen den Söhnen Israel für alle Zeiten zur Erinnerung dienen. Da taten die Söhne Israel, wie Josua geboten hatte, hoben 12 Steine auf aus der Mitte des Jordan, wie der Herr zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. 12 Steine aber richtete Josua mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort sind sie noch bis zum heutigen Tag. Und die Priester, die Träger der Lade, blieben mitten im Jordan stehen, bis die ganze Sache ausgeführt war, die der Herr dem Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen. Genauso wie Mose dem Josua geboten hatte, und das Volk eilte und zog hinüber. Und es geschah, als das ganze Volk vollständig hinübergezogen war, da zogen auch die Lade des Herrn und die Priester hinüber vor den Augen des Volkes. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zogen gerüstet vor den Söhnen Israel her, wie Mose zu ihnen gesagt hatte. Etwa 40.000 zum Krieg Gerüstete zogen vor dem Herrn her zum Kampf in die Steppen von Jericho. Also diese 2,5 Stämme, die ihr Teil östlich vom Jordan eingenommen haben. Die Familien haben sie drüben gelassen, aber die Krieger sind mit dem Rest des Volkes hinübergezogen, um das Land einzunehmen. An jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Und der Herr sprach zu Josua: Befiehl den Priestern, die die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Da befahl Josua den Priestern: Steigt aus dem Jordan herauf. Und es geschah, als die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen, als die Fußsohlen der Priester kaum das Trockene berührt hatten, da kehrte das Wasser des Jordan an seinen Platz zurück. Und es floss wie früher über alle seine Ufer. Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am 10. Tag des ersten Monats, und sie lagerten sich in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Jene 12 Steine aber, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Und er sagte zu den Söhnen Israel: Wenn eure Söhne künftig ihre Väter fragen werden, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Söhnen so erklären. Trockenen Fußes hat Israel diesen Jordan durchquert, denn der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen lassen, bis er hinübergezogen ward, wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer tat, das er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren, damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Wie die alte Generation den Zug durchs Schilfmeer hatte, so hatte die neue Generation den Zug durch den Jordan. Gilgal war der Ort des Erinnerns. 12 Männer haben je einen Stein aus dem Jordan mitgenommen, und Josua hat einen Steinhaufen aufgerichtet. Und in der Mitte vom Jordan hat er auch nochmal einen Haufen gemacht. Wenn die Trockenperiode kam und das Wasser sich gesenkt hat, dann konnte man auch den dort sehen. Ort des Erinnerns. Wir brauchen solche Gilgals auch in unserem Leben, wo wir uns erinnern an die Wunder, die Gott für uns getan hat und was er uns zugesprochen hat. Ich denke, die Gemeinde kann so ein Gilgal sein für uns, wo wir zusammenkommen und uns erinnern an Gottes Wort, an das, was er uns gesagt hat, wo wir uns ermutigen, wo wir einander Zeugnisse erzählen. Ich denke, besonders wichtig auch hier der Aspekt ist, dass die Eltern ihren Kindern erzählen, wie sie den Herrn erlebt haben, dass wir das weitergeben, die Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Abendmahl kann so ein Gilgal sein für uns, wo wir dran denken, was Jesus für uns getan hat. Vielleicht ein stille Zeitheft, wo du dir aufschreibst, die wunderbaren Dinge, die Gott tut in deinem Leben. Oder vielleicht sind es sogar wirkliche physische Orte, wo Gott besonders gewirkt hat und du kannst dort zurückgehen, ab und zu mal, und dich erinnern. dran denken, wie wunderbar der Herr ist. Es ist wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir nicht vergessen, wie gut der Herr ist, und dass wir zurückfallen in Unglauben vielleicht und in dieses weltliche Denken. Vielleicht kann so ein Bibelvers am Computer, am Bildschirm, so ein Gilgal sein, so ein Steinhaufen, der da in dem Weg steht, zurückzurennen in die Welt. Vielleicht dieser Vers aus Römer, wo es heißt, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Vielleicht ist es so ein What would Jesus do Armband an deiner Hand oder wahre Liebe wartet oder was immer. Um dich zu erinnern. Vielleicht ist es ein Gebetspartner oder jemand, dem du verantwortlich bist. Vielleicht kann der so ein Steinhaufen sein, der dich abhält, davon zurückzulaufen in Kompromisse. Es ist gut, wenn wir solche Dinge haben zwischen uns und der Welt. Solche Gilgals. Das heißt ja auch, dass alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist. Der Herr hat es auch getan, dass sein Zeugnis ist vor der Welt, wenn die uns beobachtet und zusehen kann, wie Gott in unserem Leben wirkt. Das kann so ein Gilgal sein für sie, wo ihnen das Herz schmilzt, das werden wir gleich sehen. Und natürlich eine Motivation für uns, heißt hier, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Kapitel 5, Vers 1. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, im Meer, war nicht Atlantis irgendwie, also sie wohnten am Meer, sie hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Also perfekt eigentlich. Perfekte Zeit zum Angriff. Der Gegner ist überrascht, die waren plötzlich da. Die hatten sicher nicht erwartet, dass die zur Zeit des Hochwassers alle diese paar Millionen Leute hier über den Jordan ziehen würden. Die waren plötzlich da und die Feinde hatten die Hosen voll. Die waren völlig demoralisiert. Also auf, lasst uns Jericho stürmen. Aber der Herr sagt, nein, ihr seid noch nicht bereit. Ihr habt noch Vorbereitungen nötig. Vers 2, in jener Zeit sprach der Herr zu Josua, mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Autsch. Das war militärisch völlig verrückt. Taktisch gesehen war das völlig verrückt. Alle wehrfähigen Männer im besten Alter, besten Leute hat er hier außer Gefecht gesetzt. Die beschnitten hat, hatten die Wundfieber. Ich meine, erinnert euch an 1. Mose 34, wo die beiden Brüder Simeon und Levi eine ganze Stadt Sichem zu zweit erschlagen haben, wo sie die überredet haben, hey, lasst euch doch beschneiden, und wegen ihrer Schwester, der Diener, glaube ich, hieß die. Und zwei Leute haben die ganze Stadt erschlagen, weil die da niederlagen. Klingt nett. Nach einer guten militärischen Strategie hier. Jetzt sind wir endlich vor Jericho, und Jericho war eine stark befestigte Stadt, war ein starker Außenposten der Kanaaniter. Jetzt sind wir da und jetzt legen wir alle unsere besten Männer flach hier, indem wir sie beschneiden. Warum war das notwendig? Na, es war erstens ein Zeichen für Gottes Bund mit Abraham. Als Zeichen damals für die Menschen, die in Gemeinschaft waren mit Gott. Und dann, sie sollten auch Passa feiern. Passa, diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Und das durften nur Beschnittene tun. Geistlich gesehen, 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 11. Da ist es in ihm, das heißt in Jesus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, preis dem Herrn, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Wieder, wir sind mit Jesus Christus identifiziert. Es geht um das Ausziehen des fleischlichen Leibes hier. Wieder diese sündige Natur, diese sündigen Impulse, die uns dazu drängen wollen, unsere Bedürfnisse auf sündige Art und Weise zu befriedigen. Auch dieses ganze Selbstvertrauen, diese Selbstgenügsamkeit. Ich bin auch gut genug ohne dich, Gott. Ich kann aus eigener Kraft leben. Ich kann mich selber reformieren. Alles Eigenleben, alle Wünsche, die nicht von Jesus sind. Darum geht's hier. Eine geistliche Beschneidung. Geistlich handelt es davon, dass Gott unser Fleisch zurückstutzt. Alles, was uns nicht von ihm abhängig macht oder was nicht von ihm abhängig ist, das zurückzuschneiden, abzuschneiden, alles, was ihm nicht gefällt in unserem Leben, rauszuwerfen. Da war noch Wildwuchs da, aus der Zeit der Wanderung in der Wüste, aus der Zeit in der Welt. Das musste abgeschnitten werden. Was immer das ist, ob das Musik ist, die ihm nicht gefällt oder eine Beziehung, die ihn nicht ehrt. Jesus hat gesagt, wenn dir was eine Versuchung ist, dann schneide es ab und wirf es weg. Sehr radikal, wenn dich was zur Sünde verführt. Spiel nicht rum, schneide es ab, wirf es weg. Vielleicht auch gute Dinge. Vielleicht auch gute Dinge, die aber eine Ablenkung sind für deine Beziehung mit Jesus. Geht um geistliche Reinigung hier. In Johannes 15, Vers 2 hat Jesus gesagt, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, das heißt der Vater, damit sie mehr Frucht bringt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. War eine sehr persönliche und demütigende und schmerzhafte Prozedur, diese Beschneidung. Aber es muss passieren, bevor wir das Leben in Fülle erfahren können. Also alles, was Kompromiss ist und alles, was ungehorsam ist, dass das wirklich abgeschnitten wird. Toll, du hast eine ganz Hingabe gemacht in deinem Herzen an Jesus. Du bist durch den Jordan durch, du hast dich völlig mit Jesus identifiziert. Du hast gesagt, Jesus, ich will ab heute nur mehr für dich und mit dir leben, aus deiner Kraft. Du bist durch den Jordan gezogen. Gut. Aber jetzt geht es darum, diese Herzensentscheidung auch wirklich praktisch umzusetzen. Ich glaube, dafür ist es ein Bild hier. Wo das Fernsehen wichtiger ist als die stille Zeit, schmeiß den Fernseher heraus. Oder Hefte irgendwo, wo Schrott drin ist, schmeiß sie weg. Wenn eine CD Musik hat, die pervers ist, dann raus, ist nicht gut. Für die Gedanken, eine Beziehung, die nicht die richtige ist für dich. Eine Gewohnheit, die nicht hilfreich ist, nicht rein ist. Weg damit. Es geht hier um praktisches Abschneiden, praktische Reinigung in unserem Leben. Wo wir dem Herrn das Messer ansetzen lassen, in unserer Seele, in unserem Herzen und alles wegschneiden lassen, was uns hindert, sein Leben in Fülle zu erfahren. Aber es ist eine Wahrheit, du kannst nicht in bewussten Ungehorsam leben und dabei Gottes Frieden und Gottes Freude erfahren. Das geht nicht. Da haben wir keine Zuversicht. Wir kennen das alle, wenn wir gesündigt haben und wieder unsere Zuversicht ist Gott gegenüber. Nicht, dass Gott uns nicht liebt. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Fall. Aber ich kann die Gemeinschaft mit ihm nicht genießen. Ich glaube, er steht noch immer mit offenen Armen da, aber wir wenden uns ab. Wir können die Gemeinschaft mit ihm nicht genießen, wie so ein Kind, das was verbockt hat. Und was dann rumdruckst und rumsteht und schlechtes Gewissen hat, kann die Beziehung mit den Eltern nicht genießen. Aber ein reines Gewissen vor Gott ist so eine befreiende Sache. Also Gilgal, wo das Herz beschnitten wird. Wo wir sagen, Herr, zeig mir, was mich trennen von dir. Zeig mir, was, ob da was zwischen uns steht, ob dir irgendwas nicht gefällt in meinem Leben. Und wo wir diese Dinge bekennen. Gott ist immer treu, uns die zu zeigen. Ja, wo wir sie bekennen, wo wir Buße tun, wo wir Dinge wirklich praktisch rauswerfen aus unserem Leben, die nicht gut sind für uns. Warum? So, dass er mich mit mehr von ihm füllen kann. Seinem Leben, dem überfließenden Leben, dem Leben in Fülle. Das ist Gottes Herz, warum er will, dass wir andere Dinge rauswerfen, nur dass mehr Platz ist für ihn. Und dann die letzte Vorbereitung für die Schlacht, für den geistlichen Kampf, war, dass sie Gemeinschaft mit dem Herrn gefeiert haben. Vers 10. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Steppen von Jericho. Hatten erst zweimal Passa gefeiert. Einmal beim Auszug aus Ägypten und dann ein zweites Mal ein Jahr später am Sinai. Und seither nicht wieder, weil sie, wie gesagt, ungehorsam waren. In Rebellion waren. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Das Mann, das heißt das Manna, aber hörte am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen, hörte auf und es gab für die Söhne Israel künftig kein Manna mehr. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Das Land hat sie versorgt. Es war ein Land, das Fülle hatte. Passa ist natürlich auch wieder ein wunderbares Bild für das Abendmahl, wo wir feiern, was Jesus für uns getan hat und seine Vergebung feiern, die der uns geschenkt hat. Ich mag das, ein wunderbares Bild hier. Der Herr bereitet ihnen hier einen Tisch im Angesicht ihrer Feinde, wie es im Psalm 23 heißt. Also das verheißene Land, das Leben in Fülle, jetzt sind sie dort. Sind wir schon dort? Bist du schon durchgezogen durch den Jordan? Voll hingegeben? Hast du alles Eigenleben abgeschnitten, rausgeworfen und bist du ganz mit ihm erfüllt? Genießt du diese Beziehung mit Jesus Tag für Tag? Das ist das verheißene Land. Ich denke, wir können alle mehr einnehmen davon, dem, was Gott für uns hat. Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du uns so ganz praktisch zeigst, wie wir ein Leben in Sieg und ein Leben als Überwinder leben können, Gott. Dein Leben, das in uns ist. Ich danke dir, Herr, dass du uns das so praktisch und so eindrücklich illustrierst, hier im Alten Testament. Weil damit können wir was anfangen, Gott. Und Herr, führe uns in dieses überfließende Leben, wo wir erfüllt sind von deinem Geist, wo es aus uns raussprudelt, weil wir so voll von dir sind, voll von deinem Geist, beherrscht von dir, Gott. Das ist, was wir brauchen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns an den Punkt bringst, Herr, wo wir gewillt sind zuzuhören, wenn du zu uns sprichst über Dinge, die raus müssen, damit du mehr Platz hast in unserem Leben. Ich danke dir für deine Treue, Herr, für deine Liebe und dass wir da sicher stehen dürfen und uns immer wieder daran erinnern dürfen.